Nachdem wir vergangene Woche 5 Podcasts herausgebracht haben, wird es Zeit für mich mal ein bisschen, ja, mich zurückzulehnen und andere plaudern zu lassen. Deswegen haben wir heute in Folge 301 ein Thema gewählt, wo ein Experte dabei ist und ich den Fragensteller mime. Es geht um den Dark Souls, Demon's Souls Nachfolger Bloodborne und da ist natürlich der Experte, der Andreas. Hallo.
Hallo. Ach, was für eine Ehre, immer als Experte dann befragt zu werden, als Experte schon vorgestellt zu werden.
Ich habe 2 Leute angeschrieben heute noch, die Bloodborne zwar gespielt haben, aber keiner von denen hat's durch. Ihr wisst, wer ihr seid. Schande über euch. Sonst wären wir zu dritt gewesen. Jetzt musst du das Spiel in allen Ehren verteidigen.
Ich glaube, verteidigen muss ich das gar nicht. Ich denke, es ist ziemlich gut von der Presse aufgenommen worden.
Ich werde es aus Prinzip einfach runterziehen. Nein, ich habe keine Ahnung von Bloodborne. Und deswegen wirst du uns ein bisschen was darüber erzählen. Aber bevor wir anfangen, wollen wir euch noch erzählen, dass der Podcast mittlerweile auch auf Soundcloud verfügbar ist. Dafür geht ihr auf soundcloud.com/gamerwg-org und dort findet ihr bisher nur die Folge 300 Part 1. Und weshalb ich euch das jetzt erzähle und nicht erst im Outro, ist die Tatsache, dass ich Part 2 noch nicht hochgeladen habe, weil wir keinen Pro-Account haben und man mit einem normalen, also kostenlosen Account nur 3 Stunden maximal pro Fall hochladen kann. Und wie lang ist Folge 300 Part 2? 3 Stunden und 5. würde es euch was ausmachen, wenn wir Podcasts dann auf Soundcloud halbieren, wenn die über 3 Stunden gehen? Die auf Soundcloud haben auch keine Musik, also wenn ihr die Musik eh nicht mögt, dann würde ich euch empfehlen, dort generell halt nach dem Podcast Ausschau zu halten. Und auf unserer Seite gamerwg.org findet ihr die dann immer mit Musik beziehungsweise halt über iTunes.
Das ist gut, dass du das mit der Musik noch dazu gesagt hast. Der ein oder andere hätte jetzt vielleicht gesagt, ja, dann schneid doch einfach die Musik raus und dann passt das. Aber nee.
Nee, so viel Musik ist nicht drin in Folge 300 Part 2. Wie gesagt, also schreibt das am besten in die Kommentare, ob euch das was ausmachen würde, wenn wir über Soundcloud längere Podcasts trennen. Ja, und dann haben wir heute noch ein Outro, ein kleines. Und eine Hörerfrage wollen wir beantworten, die es in sich hat. Das wird auch Thomas bestimmt freuen, diese Frage.
Ja, ich habe sie jetzt hier gerade offen und die Frage ist schwer zu beantworten. Oder vielleicht auch doch einfach. Kommen wir später zu. Ich will mich damit jetzt noch nicht auseinandersetzen.
Ja. Na gut, dann Bloodborne, der neueste Titel vom Entwickler FromSoft. Ich glaube, dass es der Entwickler ist und nicht nur der Publisher.
Nein,
Publisher ist Bandai Namco, ne?
From Software ist der Entwickler, tatsächlich, ja.
Okay. Und Bandai Namco ist der Publisher. Ja, dann erzähl mal erstmal ein bisschen Historie. Ich meine, wir wissen ja schon, dank dem Dark Souls 2 Podcast, ich weiß nicht, ob wir über Teil 1 auch Podcast gemacht haben, aber seitdem wissen wir ja, dass du Fan der Reihe bist. Und erzähl erstmal ein bisschen über deine Historie, damit wir dann anschließend erfahren bzw. daraus schließen können, weshalb du so auf Bloodborne abfährst.
Ja, die Sache ist, angefangen hat es ja eigentlich mit Demon's Souls. Darauf lässt sich das zurückführen. War jetzt nicht der erste Titel von der Firma, aber war jetzt der erste Titel, der halt in diese Richtung ging. Bei Demon's Souls war allerdings noch die Situation, es war ein exklusiver Titel für die PS3. Sony hat da ordentlich Geld reingepumpt. Deswegen ist es auf keiner anderen Plattform erschienen, ging also auch an mir vorbei, weil zu der Zeit der PS3 habe ich auf meiner 360 gespielt und hatte zwar noch einen PC hier stehen und so weiter, aber eine PS3 war einfach nicht verfügbar, deswegen ist das an mir vorbeigegangen. Es hat ja aber, sag ich mal, ein bisschen gedauert, bis es überhaupt zu uns gekommen ist, denn man hatte gar nicht damit gerechnet, dass man mit diesem Spiel irgendwie Erfolg auf dem westlichen Markt haben könnte. Aber die Importzahlen haben die Entwickler bzw. den Publisher eines Besseren belehrt und man hat sich dann die Zahlen angeguckt und gesehen, guck mal, wo unser Spiel hingeht, und auf einmal hat zwar ein bisschen gedauert, das Spiel auch auf anderen Märkten angeboten, also im amerikanischen Raum und dann irgendwann halt auch im gesamteuropäischen Raum, und damit ist dann Demon's Souls zu uns gekommen.
Ja, darf ich?
Ja.
ganz kurz einwerfen, dass ich diese Politik schrecklich finde, wenn Entwickler sagen, beziehungsweise Publisher, oh, das Spiel ist für den Markt nicht geeignet, wir bringen das erst gar nicht erst raus.
Naja,
der PS3 halt ist so kein Problem.
So ein Abwägen natürlich, es kostet ja, du hast ja nicht die Möglichkeit, es einfach kostenlos irgendwie dahin zu werfen. Du musst es dahin schiffen, musst dann jemanden finden, der es da verkauft, du musst da erstmal Geld investieren, in der Hoffnung, dass es dann auch seine Abnehmer findet und
ja, aber schau dir NES Amerika an. Das spricht man bestimmt anders aus, also Englisch, aber die machen das so, die übersetzen das einfach einmal auf Englisch und dann bieten die das in etwas kleinerer Stückzahl zusätzlich auch noch als Download dann an. Also kleine Stückzahl im Handel und dann natürlich als Download. Und die fahren guten Kurs damit. Die bringen so viel verrückten Japanisch-Scheiß in den Westen. Da verstehe ich nicht, wie man denn so ein Titel nicht zumindest irgendwie sagt, okay, wir bringen den in den Westen, wir müssen den nur einmal übersetzen, Englisch ist die Weltsprache, also der Westen kommt mit Englisch klar, dann hauen wir das in geringer Stückzahl auf den Markt, plus als Download übers PSN. Weil es ist so alt ist es nun auch noch nicht. Und zu der Zeit war halt das Downloaden von Spielen im Westen schon ja, gegeben, sag
definitiv,
ich mal.
Ja klar. Man hätte das natürlich auch als Download-Variante anbieten können. Wäre jetzt vielleicht das Einfachste gewesen, obwohl ich da jetzt auch nicht genau weiß, was für Kosten da auf einen zukommen können. Da stecke ich jetzt nicht da in der Materie drin. Aber ja, es war natürlich schade, dass man da ursprünglich gesagt hat, nee, das wird seine Abnehmer da nicht finden, dass sich das für uns lohnt. Aber es hat ja doch den Weg noch zu uns geschafft, was dann glücklicherweise dafür gesorgt hat, dass ein Nachfolger kam. Man hat den Namen allerdings geändert. Aus Demon's Souls wurde Dark Souls. Ich denke mal, weil der Name Demon's Souls halt exklusiv bei Sony liegt, so in den Rechten verankert.
Das und weil da so ein dummes Apostroph drin hat. Das heißt Demon's Souls.
Ja. Das stimmt natürlich. Auf jeden Fall hat man dann die Marke umbenannt in Dark Souls, ist aber in vielen Zügen eigentlich das gleiche Spiel, zumindest so vom Setting her. Wir haben immer noch so ein mittelalterliches Fantasy-Setting mit ganz seltsamen, abstrusen Monstern. So mit der Story ist es immer so ein bisschen schwer bei den Spielen, weil man entscheidet sich am Anfang für einen Charakter, aber man hat jetzt nicht wirklich so eine klare Hintergrundgeschichte. Man wird eigentlich so in die Welt reingeworfen und es wird dann so gesagt, ja, viel Spaß. Es gibt ein sehr, sehr knappes Tutorial, wo dir mehr oder weniger nur gesagt wird, so die Taste ist zum Schlagen, die fürs Schild und den Rest wirst du schon irgendwie rauskriegen. Und das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die gesagt haben, na, ob das jetzt im westlichen Markt seine Abnehmer findet, weil es dauert doch sehr lange in diese Spiele und das lässt sich wirklich weiterspinnen bis auf jetzt das halt auf das aktuelle Bloodborne, dass die halt wirklich sehr viel einfach nicht erklärt wird, dass dann gesagt wird, so das jetzt sind jetzt die absoluten Basics und alles musst du dir halt irgendwie zusammenreimen. Deswegen ist es nicht verkehrt, wenn man zum allerersten Mal irgendeinen dieser Titel in die Hand nimmt, am besten ein Wiki dazu zu benutzen oder sich einen Guide zu besorgen und sich da erstmal ein bisschen reinzulesen. Weil ich bin eingestiegen in die ganze Serie mit Dark Souls 1 und ich hatte nach den ersten Stunden überhaupt keinen Bock mehr, dieses Spiel zu spielen. Weil Punkt 1, die Technik war jetzt nicht so unbedingt die sauberste. Es gab einige Bereiche, Spieler wissen es, wie Blighttown, die einfach von der Framerate her so scheußlich waren, dass die schon wirklich unspielbar waren. Das Ding ist so eingebrochen. Und gerade ein Spiel, wo es halt auf sehr schnelle Reaktionen von dir ankommt, weil wenige Schläge dich ins Jenseits befördern können. Denn das ist auch so ein bisschen das Markenzeichen des Spiels, dass du sehr schnell ins Gras beißt. Also du kannst von jedem noch so kleinen Gegner um die Ecke gebracht werden, wenn du nicht vorsichtig bist. Und das haben die ja, auch
wenn du,
die ganzen wenn Teile du, über beibehalten natürlich.
Statt 24 Frames die Sekunde, 24 Frames die Minute, das kannst du doch Frame genau abpassen. Wann du ausweist, oder?
Ja, also wie gesagt, das war technisch in manchen Bereichen leider nicht ganz so glücklich. Aber das andere war halt wirklich, dir wird halt so gut wie nichts erklärt. Und ich bin mit so vielen Dingen am Anfang nicht zurechtgekommen. Mit diesen komischen Covenants, wo man einsteigen kann. Was bringen die, was machen die? Wie genau funktioniert das Zusammenspielen oder Gegeneinanderspielen? Schon alleine bei dem Zaubern bin ich erstmal verkackt, bis ich das rausgefunden hatte, wie das funktioniert mit der Pyromantenhand und wie man die Zauber da reinlegt. Das waren alles Dinge, da lachen mich jetzt andere für aus, die es halt schon munter am Spielen sind, aber wenn man wirklich zum allerersten Mal dran geht, dann weiß man das nicht und man muss sich halt wirklich jeden kleinsten Mist halt erstmal durchlesen und die Hürde, da ein Spiel reinzufinden, ist auf jeden Fall groß und ich hatte am Anfang keinen Bock und hab's eine Zeit lang weggelegt, aber ich hab zum Glück tatsächlich dann nochmal den Weg zurückgefunden und hab dann angefangen, mich in die ganzen Sachen reinzulesen und bin dann wirklich, ja, von dem Hass zur Liebe übergegangen. Auf einmal war ich Fan des Spiels tatsächlich. Was mich dann zu Dark Souls 2 führte, was ich auf der 360, später auf dem PC gespielt habe, was technisch deutlich sauberer war, aber sich einiges an Kritik gefallen lassen musste. Denn viele haben bemängelt, dass die Welt von Dark Souls 2 nicht so stimmig und logisch zusammengebaut war wie die aus dem ersten Teil. Und ich muss sagen, das ist ein Kritikpunkt, den ich durchaus teile. So der Aufbau der Welt, der war nicht so glücklich gelöst in einem Dark Souls 2, aber ansonsten fand ich, war der ganze Rest schon auf einem ähnlich hohen Niveau. Es gab dann welche, die haben gesagt, ah, die Bosse sind zu gleich, zu viel Recycling und aber ich weiß nicht, das ist dann wirklich schon Meckern auf hohem Niveau, denn sie haben schon grundsätzlich das Gleiche geboten, die Spiele, und an einigen Punkten dann vielleicht Systeme verbessert, an anderen Punkten sind sie wieder zurückgegangen zu Systematen, die sie in Demon's Souls hatten. Ah, ist natürlich schwierig, dann die Fans glücklich zu stimmen. Aber ich denke, insgesamt war das ein gutes Spiel.
Ja, und weshalb ich jetzt wollte, dass du erstmal über dieses Spiel sprichst, ist nämlich, dass Bloodborne im Endeffekt ganz, ganz böse gesagt ein Reskin ist von Dark Souls.
Ja, es hat natürlich viele Dinge, die es gleich macht, aber auch einige Dinge, die es anders macht. Ich denke, die größte Änderung, fangen wir doch einfach mal an beim Setting. Wir hatten vorher die ganzen Souls-Spiele, hatten so ein Mittelalter-Setting, wo du einen klassischen Ritter spielen konntest mit Schwert und Schild oder einem Zweihänder. Es gab aber auch die Möglichkeit, einen Magier zu spielen, der irgendwie blaue Magiekugeln geworfen hat. Ich sag's jetzt einfach mal ganz einfach. Oder Feuerbälle geworfen oder was auch immer. Und jetzt hast du so ein, ich würde sagen, so ein Vampir-Werwolf-Setting. Es geht gerade so ein bisschen auch Steampunk-mäßig. Es geht gerade los mit den ersten Schusswaffen. Es hat so ein bisschen Steampunk-Anleihen. Es wird noch sehr viel auch mit, mit Äxten und auch Schwertern gekämpft und Hämmern. Aber es gibt auch schon jetzt so die ersten Schusswaffen. Magie ist ein bisschen anders jetzt. Es gibt immer noch auch Zauber in dem Spiel. Aber das ist jetzt fast schon eher wie ein Item, was man so in der Tasche hat und dann auspackt und dann spricht. Aber Magie gibt es auch noch. Muss ich aber sagen, wurde für mein Empfinden jetzt etwas weniger genutzt, aber gibt es auf jeden Fall auch noch.
Ja, worauf ich hinaus wollte, das mit dem Setting finde ich interessant, weil das ist tatsächlich auch einer der Punkte, weshalb ich zumindest Interesse an Bloodborne hätte. Also mehr als an Dark Souls, weil ich mag Fantasy halt einfach nicht. Aber die Sache mit dem Schwierigkeitsgrad, weshalb ich da gerade wahrscheinlich 99% des Internets angepisst habe mit meinem Statement, dass das nur ein Reskin ist von Dark Souls. Ja. Was ich damit meine, ist was so die Itemverteilung angeht, da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen, hauptsächlich aber halt wirklich, was das Spielprinzip angeht. Und das ist halt immer noch knallhart, es kommt immer noch aufs richtige Timing an. Aber was ich zumindest den Videos schon entnehmen konnte, dass alles sehr viel mehr an Tempo zugenommen hat. Also ich vermute, dass die Reaktionszeiten jetzt noch verrückter sind, im Gegensatz zu dem, was in Dark Souls abverlangt wurde. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie da dein Urteil ausfällt.
Ist so. Es ist selbst für einen Dark Souls-Veteranen schwer, da reinzukommen, weil die das Kampfsystem umgeändert haben. Mit einer ganz einfachen Entscheidung, es gibt keine Schilde mehr. Du konntest in Demon's Souls, wie auch in Dark Souls 1 und 2, konntest du halt Schilde benutzen. Und es gab wirklich riesige Schilde, mit denen du alles an physischen Schaden abfangen konntest oder auch bestimmte Magiearten zu nahezu oder manche sogar zu 100% abblocken konntest. Das heißt, es gab eigentlich für jeden Boss dann auch meistens ein ideales Schild, wodurch einige Bosskämpfe sehr einfach geworden sind. Es gab zwar und auch immer noch diesen Ausdauerbalken, wenn du ein Schild benutzt hast, hast du Ausdauer verloren. Das heißt, du konntest nur so und so viele Schläge einstecken, dann musstest du das Schild runternehmen und musstest die Ausdauer regenerieren. Das heißt, in der Zeit war es natürlich angreifbar. Wobei man da auch wieder mit bestimmten Ringen und Sachen, die du wieder anziehen konntest, den Effekt abmildern konntest. Aber du konntest halt bei Souls wirklich als Tank agieren. Und das hast du jetzt nicht mehr. Dadurch, dass du kein Schild mehr hast, kannst du jetzt nicht der Tank sein. Du musst Schlägen entweder ausweichen oder du kannst auch, wenn der Gegner zum Schlag ansetzt und jetzt kommen die Schusswaffen ins Spiel, kannst du schnell deine Schusswaffe zücken. Und wenn du im Schlag ihn abschießt, dann ist er für einen Moment, ich sag jetzt auf einmal, betäubt. Und dann kannst du zum Gegenschlag ausholen und machst seinen erhöhten Schaden. Und das haben sie jetzt noch als zusätzliche Variante reingepackt. Vorher konnte man mit bestimmten Waffen oder auch mit einem Schild einen Schlag parieren. Das machst du jetzt praktisch mit der Schusswaffe. Und es gibt viele der Schusswaffen, die eigentlich nur davon leben, dass sie eben zum Parieren, wenn man so möchte, da sind. Es gibt auch ein paar, die wirklich zum Schaden austeilen da sind, aber viele der Schusswaffen sind eher dafür da, den Angriff des Gegners zu stoppen, dass du zum Gegenschlag ausholen kannst.
Okay, aber das ist der Hauptpunkt, den ich wissen wollte. Also das ist selbst für Souls-Veteranen doch nochmal ein knallharter Einstieg. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich habe von einigen mitbekommen, also wie gesagt, ich hab das Spiel nicht angefasst, Leute. Ich kann nur von dritten Meinungen leben, leider
ja, Gottes heute. Kein Problem.
Mitbekommen, dass einige, die halt die Souls-Spiele schon rauf und runter gesuchtet haben, Bloodborne insgesamt eher einfach fanden. Also jetzt nicht Ubisoft einfach, aber halt einfacher im Gegensatz zu den Einstiegshürden, die man bei einem Souls-Spiel hat, wenn man das erstmal
spielt. Ich denke, das hängt so ein bisschen
Erfahrung
davon ab, wie man in den Souls-Spielen gespielt hat, weil es, mal ein Beispiel, du konntest ja auch in Dark Souls 2, gab es ja neu diese Twin Blades, dann hast du ähnlich wie hier Darth Maul so ein Zweifachschwert gehabt und das hat's in beiden Händen, da hast du dann auch nicht mehr mit einem Schild gekämpft, sondern warst eigentlich sehr auf den Angriff und auf das Ausweichen fokussiert. Wenn du so schon in den Souls-Spielen gespielt hast, was du da schon konntest, fällt dir natürlich der Einstieg ein bisschen leichter in die Bloodborne-Welt. Aber wenn du wirklich gewohnt warst, als Tank dich in einer dicken Rüstung einzupacken, dann dein großes Schild zu haben, dann ist, denke ich mal, der Einstieg schwer. Vor allen Dingen, weil du jetzt auch dazu gezwungen wirst, in den Nahkampf zu gehen und auch direkt in den Angriff reinzugehen, weil du jetzt noch ein weiteres Ding hast. Wenn ein Gegner dich attackiert, bekommst du ein Stück deiner Lebensleiste abgeknapst, aber es wird praktisch von dunkelrot zu so einem hellrot. Und dieser hellrote Bereich, der bleibt für einen Moment da. Und wenn du in dieser kurzen Zeitspanne, wie dieser Bereich so hellrot ist, den Gegner anfängst anzugreifen und mit Schlägen einzudecken, dann baut sich die Lebensenergie wieder auf. Und du kannst einiges an Lebensenergie praktisch durch schnelle Gegenschläge zurückgewinnen, so dass du auch in den Angriff gezwungen wirst, um dann deine Lebensenergie dann wieder aufzubessern.
Kann man sich das visuell so ein bisschen vorstellen, wie so bei einem Prügelspiel?
Ja.
Also wenn du getroffen wirst, geht die Anzeige erstmal rot zurück und erst ein bisschen später zieht sie sich zurück, bloß dass du halt wirklich die Energie dann wieder aufbauen kannst.
Ja, richtig, genau. Du kannst sie natürlich nicht komplett wieder aufbauen. Ein bisschen was ist immer weg, je nachdem, was für einen Schlag du eingefangen hast. Und du hast auch nur ein begrenztes Zeitfenster, in dem du wieder Energie zurückgewinnen kannst. Aber es ist ähnlich wie ein Prügelspiel. Es gibt einige Prügelspiele, die eine ähnliche Mechanik nutzen. Das ist hier auch. Darüber hinaus hast du auch noch die Möglichkeit, wie in den Spielen davor, mit Heiltränken zu arbeiten. Wobei die das System immer wieder ein bisschen abgewandelt haben. In Dark Souls 1 zum Beispiel gab es die Estus Flask. Da hattest du, wenn du ans Lagerfeuer gegangen bist, du konntest die Sache noch verbessern, aber du hattest so standardmäßig, hattest du 5 bis 10 dieser Heiltränke immer wieder aufgefüllt bekommen, je nachdem, was für ein Lagerfeuer, in welcher Ausbaustufe das war. Wenn du die verbraucht hast, bist du wieder zurück zum Lagerfeuer gegangen, wurden die aufgefüllt. Davor in Demon's Souls, wie auch danach in Dark Souls 2, gab es aber auch verbrauchbare Heil-Items. Also da gab es Gegner, die haben Heiltränke verloren, du hast sie aufgesammelt oder du konntest Heiltränke kaufen. Und dieses System haben sie jetzt wieder drin, dass du entweder diese Heiltränke kaufen kannst oder durch bestimmte Gegner bekommen kannst, so dass sich auch so bestimmte Farmrouten schon in dem Spiel entwickelt haben. Es gibt halt einfach Gegner, die eine erhöhte Chance haben, diese Heiltränke zu verlieren. Wenn du keine mehr hast, dann kann es entweder eine Möglichkeit sein, dir welche zu kaufen, oder die günstigere Variante, du gehst dann 5-mal diesen Weg ab und mähst dann immer die Gegner, um die Heiltränke zu bekommen. Denn eine Sache, die Souls-Spieler kennen, ist jetzt auch hier wieder drin, die Gegner kommen immer wieder neu. Sobald ich ein Gebiet verlasse und wieder neu ins Gebiet reinlade, sind die Gegner wieder da. Also die spawnen immer wieder neu, bis auf natürlich die Bosse. Das war eine Mechanik, die sie ja im Dark Souls 2 ein bisschen abgeändert haben, dass sie gesagt haben, das funktioniert maximal 10-mal. Danach ist das Gebiet leer, das heißt, man konnte auch nicht unendlich farmen, aber die sind wieder zurückgegangen, dass sämtliche Gegner einfach wieder immer wieder spawnen.
Okay. Und wie ist das mit den Lagerfeuern. Ich glaube, das sind diesmal Laternen, ne?
Diesmal sind es Laternen. Die gibt's natürlich nach wie vor auch.
Wo kriegst du da auch wieder so Heiltränke zurück, oder?
Nee, das haben sie komplett rausgenommen. Also diese Heiltränke, okay, sind wirklich eine endliche Zahl. Du kannst maximal 20 bei dir tragen.
Und die musst du dir erfarmen oder erkaufen? Okay.
Genau, die musst du kaufen oder halt erfarmen. Du kannst insgesamt bis 100 haben, aber immer nur 20 am Körper. Die restlichen werden dann einfach praktisch in diesem Haus, in dieser Hub-Welt, wo du immer wieder zurückkommst, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, lagern die sozusagen in der Truhe. Aber das heißt, du kannst im Endeffekt bis zu 100 dieser Heiltränke haben, aber du darfst immer nur 20 am Körper tragen. Und wenn die aufgebraucht sind, musst du entweder neue finden oder du kehrst zurück und holst dir die aus der Truhe oder kaufst neue, halt die Möglichkeiten hast du.
Ja, wenn wir gleich auf dieses Haus da zu sprechen kommen, das klingt sehr umständlich.
Ja.
Da gibt's bestimmt auch bessere Methoden, wie Dark Souls das zum Beispiel gemacht hat. Nee, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, und wenn ich recherchiert sage, dann meine ich, ich habe mir die Podquisition angehört und Yazis Review gestern. Und der zweite Punkt, den ich vorhin ja gemeint hatte, mit dem Reskin von Dark Souls, ist, dass viele, sag ich mal, RPG-Funktionen praktisch dieselben sind, bloß anders irgendwie benannt wurden. Du hast es jetzt schon mit den Heiltränken gesagt, dass das praktisch identisch ist zu Demon's Souls und Dark Souls 2. Mhm. Aber auch sowas, was halt Seelen angeht aus den Souls-Spielen.
Genau, also
dass das jetzt praktisch wieder da ist, aber halt einfach anders heißt.
Ja, das ist eben der Punkt. Es heißt jetzt anders, weißt du? Vorher hast du Seelen gesammelt, jetzt sammelst du Blut, ne? Was dann halt eben zu diesem Setting passt, dass es halt von der Story her auch um Blut geht und auch um das Sammeln von Blut. Vorher waren dann halt die Seelen das Interessante, das Machtgebende. Diesmal ist es Blut. Ist aber im Prinzip für dich als Spieler das Gleiche. Vorher hast du die Ressource Seelen benutzt, um damit Gegenstände zu kaufen beim Schmied oder um dein Level zu verbessern oder sonstiges, ne? Die Währung war halt vorher Seelen, jetzt ist die Währung Blut, aber ist im Endeffekt das Gleiche. Die haben nochmal eine kleine Sache verändert. Es ist ja so, dass du, wenn du stirbst, erstmal deine Seelen oder in dem Fall Blut verlierst und du hast eine Möglichkeit, nochmal zu deiner Leiche zurückzugehen und das wieder aufzusammeln. Und wenn du auf dem Weg dahin dann nochmal stirbst, dann ist es aber wirklich weg. Und jetzt haben sie das ein bisschen verändert. Wenn da, wo du gestorben bist, an deinem Blut, was dann auf dem Boden liegt, wenn da ein Gegner in der Nähe ist, kann es passieren, dass der Gegner dein Blut aufsammelt und du kriegst es erst wieder, wenn du den Gegner, der dein Blut hat, der hat dann so leuchtende Augen, wenn du den dann erschlägst.
Es ist eine ziemlich coole Mechanik, weil das Sinn macht.
Das ist eigentlich eine coole Sache. Ich hatte es erst so verstanden, aber durch vieles Rumprobieren weiß ich, dass es nicht so ist, dass der Gegner dein Blut hat, der dich umbringt, aber das ist nicht so. Es scheint eher das Spiel danach zu gehen, es guckt sich einfach an, wo stirbst du? Und wenn es da dann praktisch, du wirst ja wieder neu in die Welt reingeladen, das heißt, das spawnt ja wieder ein Gegner. Und wenn da ein Gegner in der Nähe ist, kann er sich halt einfach dein Blut schnappen.
Ja, weil bei Dark Souls ging es darum, dass du halt wirklich diese Seelen brauchst. Und aber wenn du gestorben bist, hat sich niemand um die Seelen gekümmert.
Nee, die lagen also einfach da rum. Und jetzt kann es passieren, dass irgendjemand dein Blut einfach sie einsackt.
Klingt zwar ein bisschen stressiger vom Ablauf her, aber ich finde das rein von der Idee her sehr viel cooler.
Ja, je nachdem, welcher Gegner natürlich dein Blut hat, kann es echt nervig werden, wenn das so wirklich...
Kann das auch Bosse einsammeln?
Ein Boss nicht. Also wenn du bei einem Boss stirbst, dann bleibt es in dem Boss-Areal drin liegen. Aber bei Boss ist natürlich auch so die Sache. Es gibt manch einen Boss, der dich dann vielleicht ein bisschen unterlevelt oder nicht optimal ausgerüstet, dann stirbst du mit ein, zwei Schlägen, dann hast du mitunter das Problem, dass du gar nicht an dein Blut rankommst. Also, was sie jetzt auch verändert haben, wo du gerade Bosse sagst, vorher war das so, bei Dark Souls und auch bei Demon's Souls, du konntest Bossräume erahnen, weil immer so ein Nebeltor davor war. Es konnte auch sein, dass hinter dem Nebeltor einfach nur das Level normal weiterging, aber mit größerer Wahrscheinlichkeit, oder es war auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass dahinter ein Boss war. Bosse waren immer durch Nebeltore abgegrenzt von der üblichen Spielwelt. Das heißt, wenn du gesehen hast, oh, da kommt ein Boss, hast du vielleicht gesagt, naja, vielleicht gehe ich doch nochmal zurück und investiere jetzt meine Seelen oder mein Blut in irgendwas, bevor ich das jetzt beim Boss direkt verliere, gucke ich vielleicht, dass ich mich nochmal ein bisschen verbessere oder so. Jetzt ist es so, dass es diese Nebeltore zumindest das erste Mal, wenn du einen Bossraum betrittst, nicht gibt. Das heißt, du läufst dann über eine Brücke und denkst dir, ach, was ist denn da hinten vielleicht versteckt? Und auf einmal springt dich ein Boss an, du bist in dem Areal eingesperrt und du musst gegen den Boss kämpfen. Die haben das jetzt so gemacht, dass du nicht direkt erkennst, da ist jetzt ein Boss. Erst wenn du bei dem Boss gestorben bist und nochmal dahin willst, ist das Areal abgegrenzt über so ein Nebeltor. Aber das erste Mal, wenn du ihn siehst, wirst du wirklich überrascht von dem Boss.
Okay, da ich Dark Souls nicht sonderlich weit gespielt habe, kann ich jetzt nicht einschätzen, ob mich das stören würde oder nicht.
Es ist natürlich
hast du das cool aufgefasst?
So von der Spannung her, weil du dann nie weißt, so kommt da jetzt einer. Ich meine, klar, wenn das Areal sehr groß ist und so bestimmte Voraussetzungen erfüllt, kannst du erahnen, da ist wahrscheinlich was. Aber es ist natürlich schon, finde ich, so von der Spannung her ein bisschen cooler.
Okay, okay. Ja, ich weiß nicht, ob mich das nicht stören würde, wenn mich dann plötzlich ein Boss angreift und ich praktisch aus Prinzip direkt einen ersten Schlag kassiere oder sowas. Hm. Ja, aber wie gesagt, ich kann das jetzt nicht einschätzen.
Ja, aber die Sache ist so, wenige Bosse, denke ich mal, kann man wirklich im ersten Versuch schaffen. Das ist dann wirklich Glück, denke ich mal, wenn man es schafft, weil das übliche Ding ist bei Souls oder bei Bloodborne, du musst halt einfach wirklich bei Bossen das die Angriffsmuster lernen. Du musst wissen, wenn du in welcher Distanz zum Gegner stehst, hat er die und die Attacken, die er machen kann. Und du musst irgendwann einfach anfangen, den Gegner zu lesen, wenn er jetzt so mit der Waffe ausholt oder so oder ansetzt zu diesem Zauber, was du machen musst, um dem Ganzen dann zu entgehen. Und das bedeutet in der Regel so 2-3 Tode. Und danach weißt du, wie das funktioniert. Und kannst du eine Strategie entwickeln, um dann dagegen zu arbeiten. Aber die ersten Male wird, denke ich, jeder sterben.
Okay, okay. Ja, aber ja, wie gesagt, ich find das halt so ein bisschen als Handicap. Ich weiß nicht. Mhm. So wie das jetzt klingt zumindest. Du hast jetzt schon so Nebeltore erwähnt. Wie ist die Welt generell aufgebaut? Also Dark Souls, zu dem, wie ich es gespielt habe, wie weit war das so, dass das immer recht große Areale hatte und dann praktisch erkennbar war, wenn man ein neues betritt. Ist das hier auch so? Weil man hat ja eher ein Stadtsetting.
Ich finde, es wirkt ein bisschen so wie bei The Order hier, so viktorianisches England mit vielen engen Gassen und auch überall so ein bisschen neblig. Deswegen so die ersten Schusswaffen wurden gerade entwickelt. Man hat auch so hier und da so gerne mal so ein bisschen Nebel, irgendwie Rauch oder Qualm, der aufsteigt. Und du hast viele enge Gassen. Du hast auch größere Plätze und dann auch mal eine Kathedrale. Aber du hast auch sehr viele kleine Gassen und so einen kleinen Abschnitt Kanalisation. Also du bist jetzt zum Großteil in der Stadt unterwegs. Es gibt so nebenbei, so nebendran gibt's in eine Richtung so einen Friedhof, in die andere Richtung gibt's noch so ein Waldgebiet. Aber du bist zu Großteilen tatsächlich in der Stadt unterwegs, was, denke ich, die meisten schon mal gesehen haben in dem Trailer, weil das sehr präsent immer gezeigt wird.
Ja, das war auch das Einzige, was ich kannte. Also ja.
Es gibt noch so, das möchte ich jetzt nicht spoilen, es gibt noch so ein paar geheime Bereiche, die fallen etwas aus dem Rahmen, das möchte ich jetzt nicht direkt vorwegnehmen, aber es gibt dann noch so 1-2 Areale, die so ein bisschen was anderes bieten, aber ich denke so, das Hauptding ist dann halt die Stadt und wie gesagt, es gibt so ein bisschen Friedhofsareale und so ein bisschen Wald noch nebendran, aber ich denke so wirklich, das, wo man sich am meisten aufhalten wird, gerade zu Anfang, ist dann halt tatsächlich die Stadt.
Okay, okay. Ja, da hört's bei mir leider schon auf. Du musst weiter erzählen.
Ja, ein Ding hättest du ruhig, denke ich, ja noch sagen können, denn was viele wissen, selbst wenn sie es nicht gespielt haben, das Ding hat sehr lange Ladezeiten.
Oh ja,
gerade
stimmt.
Frisch
stimmt.
Erschienen ist auch ein Patch, der das jetzt endlich behebt. Ich habe es noch nicht in der gepatchten Variante gespielt, denn er ist wirklich gerade frisch erschienen zur Aufnahme dieses Podcasts. Deswegen konnte ich jetzt noch nicht den direkten Vergleich sehen, aber ich gehe mal davon aus, dass sich das wirklich auch entsprechend auswirkt. Denn die Ladezeiten waren so bis jetzt so das größte Ärgernis für die Spieler. Die sind halt wirklich lang. Also die können 30 Sekunden bis zu einer Minute durchaus dauern. Es variiert ein bisschen von der Länge her, was vielleicht je nachdem, was schon im Speicher von der PS4 dann halt drin liegt. Aber die können halt wirklich extrem lang sein. Und jetzt kommt dann halt noch so eine Sache zu Trage. Bei Dark Souls 2 war es von Anfang an möglich, von jedem dieser Checkpunkte, früher waren es halt Lagerfeuer, jetzt sind es halt diese Laternen, also diese Lampen, man konnte von jedem dieser Punkte einfach beliebig hin und her springen, wie man möchte. Das war halt so ein Schnellreisesystem. Das ist jetzt immer noch drin, aber du bist jetzt immer gezwungen, erst praktisch zu der Hub-Welt zurückzukehren, wo du praktisch dann auch den Händler hast und die Möglichkeit, dich aufzuwerten und alles. Und von da aus dann zu dem Punkt, wo du eigentlich hin willst. Du kannst den direkten Weg nicht gehen, was dann immer zwangsläufig heißt, diese lange Ladezeit ist immer gleichzeitig mal 2. Dazu kommt, was sie eigentlich in Dark Souls 1, fand ich, ganz angenehm gelöst hatten, was sie schon bei 2 irgendwie eigentlich verschlimmbessert haben. Beim ersten Dark Souls konntest du an jedem dieser Checkpunkte auch einfach dich aufleveln. und musst es dafür nicht auch irgendwie wieder zurückreißen. Das kannst du jetzt auch nicht. Du musst immer zu dieser Hub-Welt zurückreißen. Zum Aufleveln, zum, sage ich mal, Zeugs kaufen, um deine Ausrüstung zu verbessern. Denn du hast ja gesagt, es hat auch diese Rollenspielelemente, dass du deinen Charakter in verschiedenen Richtungen noch ausbauen kannst. Hat man jetzt ein klein bisschen reduziert, finde ich, gegenüber von Dark Souls 2, von den ganzen Werten her, die man aufleveln kann. Zumindest wirkt es auf mich ein bisschen so. Ich weiß nicht, wenn ich nachzähle, fehlt wahrscheinlich nur ein Punkt, aber ich würde schon sagen, gefühlt waren es etwas weniger Punkte. Es gibt die Klassiker hier, Stärke, Ausdauer, das, was du aufleveln kannst. Es gibt kein Gewichtslimit mehr, aber das hängt damit zusammen, weil es jetzt halt keine unterschiedlichen Rüstungsklassen mehr gibt in dem Sinne. Gewicht ist also im Prinzip weggefallen. Aber es gibt halt noch Stärke und Ausdauer. Es gibt die Geschicklichkeit und je nachdem, ob du jetzt eher eine kleine, schnelle Waffe hast oder eine große, schwere Waffe, brauchst du halt eher das andere oder das andere. Entsprechend gibt sich dann halt, wie du dich aufleveln musst. Dann gibt es halt noch den Skill Arkan, dann halt entsprechend für die Zauber und so weiter. Das ist gleich geblieben. Auch ist gleich geblieben, dass du Waffen aufleveln kannst, aber eine große Änderung zu den Dark Souls und Demon's Souls Sachen. Es gibt deutlich weniger Waffen. Wo du bei den Souls-Spielen 5, 6 normale Schwerter hattest, 5 Zweihandschwerter und darüber hinaus nochmal so 4 Großschwerter und dann geht's weiter mit 6 geschwungenen Schwertern und dann nochmal 5 in etwas größeren Variante, dann zig Lanzen und Piken, Hellebarden. Ich kann die Liste unendlich weiterführen. Das ist immer mehr geworden. Und jetzt hat man es wirklich stark eingedampft. Es gibt jetzt wirklich nur noch eine Handvoll Waffen, aber die sind alle einzigartig. Also es gibt keine Waffe, die der anderen wirklich mehr gleicht.
Also es ist kein Klassensystem, das klingt so falsch. Es ist kein Waffenklassensystem, genau. Sondern halt wirklich, okay, das ist ziemlich cool.
Das ist richtig cool. Du hast von Anfang an auch einige Waffen zur Auswahl und die Sache ist, du kannst auch mit der allerersten Waffe, die du kaufst, auch das Spiel komplett durchspielen. Du bist auch nie gezwungen, auf eine andere Waffe umzusteigen. Das wäre dann, es gibt noch einige Waffen, die du dir im Spielverlauf freischaltest, auf die du dann auch wechseln kannst, die vielleicht deinem Spielstil eher entsprechen, weil jede Waffe spielt sich wirklich anders. Du hast am Anfang zum Beispiel eine Axt. Die Axt kannst du in einer Hand halten, in der anderen Hand hältst du eine Schusswaffe. Du kannst aber auch die Axt ausfahren, dass es schon fast eine Hellebarde ist, dann hast du sie in zwei Händen, machst mehr Schaden, hast eine enorme Reichweite, kannst aber, weil du zwei Hände brauchst, die Schusswaffe nicht mehr benutzen. Das heißt, auf die musst du in diesem Zweihandmodus dann verzichten. Darüber hinaus gibt es auch etwas kleinere Waffen, die du auch ausklappen kannst für schwere Schläge, aber du kannst immer noch die Schusswaffe benutzen. Dann gibt es Waffen, in der einen Form ist es ein Schwert, in der anderen Form ist es auf einmal ein dicker Hammer, weil du noch so wirklich so wie so eine Art Steinklotz oben drauf setzt, dann wird es auf einmal zum Hammer im Zweihandmodus. Und die Waffen haben meistens so ein Morph-Feature, dass du in irgendeiner Form die noch verändern, umbauen kannst, dass sich auf einmal wieder was anderes draus ergibt. Und du möglicherweise in dem Modus, wo du dann extremen Schaden mit der Nahkampfwaffe machst, dann auf die Schusswaffe dann verzichten musst und sowas. Also jede Waffe ist jetzt irgendwie eine Trickwaffe, die noch irgendwie so ein Gimmick halt immer dabei hat.
Ja, und wo du ja gesagt hast, dass du Waffen auch verbessern kannst, finde ich, macht das so sehr viel mehr Sinn, als zu sagen, okay, guck mal, du hast hier dreimal diese Schwertklasse und dann nimmst du natürlich das mit den besten Werten, oder?
Also ja, genau. Und das gibt es jetzt eigentlich, finde ich, nicht mehr so richtig. Es gibt zwar eine Waffe, die, finde ich, fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Das ist entweder in der normalen Form ein kleines Schwert, in der großen Form ein Großschwert. Und das finde ich von den Stats her gegenüber den anderen, von meinem Gefühl, für mein Empfinden war es ein bisschen überlegen. Das empfehlen auch viele, wenn man das dann die Möglichkeit hat zu kaufen, das sich dann auch zu holen. Aber ich finde, das gleicht sich sehr aus. Also die Waffe, die dann im ersten Moment von den reinen Zahlenwerten her weniger Schaden macht, ist in der Regel schneller. Das heißt, dass du im Endeffekt wieder auf einen ähnlichen Wert kommst. Und je nachdem, was für eine Waffe benutzt, kannst du ja auch erkennen, die Waffe verbessert sich mehr, wenn du dann Stärke oder Geschicklichkeit skillst. Und je nachdem, wie du deinen Charakter ausgerichtet hast, gibt's irgendeine Waffe, die dann dir passt. Und das gleicht sich alles an. Also es gibt jetzt nicht mehr so diese Überwaffen, finde ich.
Ja, das ist richtig gestreamlined. Also so wie das klingt, auf sowas hätte ich Bock. Gibt's auch wieder so ein Darth Maul Schwert. Wo du das vorhin gesagt hast, hätte ich fast ein bisschen Bock auf Dark Souls 2 gekriegt. Ich brauche ein Darth Maul Schwert.
Ist mir nicht untergekommen. Es gibt viele skurrile Waffen, aber das, sowas in Richtung Twinblade, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Also, es gibt eine Art Katana, es gibt dann halt diese große Axt, es gibt Schwerter, Hämmer, es gibt ein Wagenrad, ein arkanes Wagenrad, womit du Gegner vermöbeln kannst.
Habe ich nicht auch mal eine Sense gesehen?
Eine Sense gibt's. Werden viele vielleicht noch nicht gefunden haben, weil dafür muss man das Spiel erst durchspielen. Aber es gibt tatsächlich auch eine Sense, ja.
Ja, ich meine, die schon mal irgendwo gesehen zu haben.
Mit Sicherheit, weil die optisch natürlich was hermacht, aber das ist so die einzige Waffe, die mir jetzt spontan einfallen würde, wo man das Spiel halt wirklich erst durchspielen muss, weil man die im Endeffekt vom letzten Boss des Spiels bekommt.
Okay. Wo du gerade letzter Boss gesagt hast. Ich vermute, dass das gute alte New Game Plus Feature auch wieder mit drin ist.
Ja, ich fand's, muss ich ehrlich sagen, bei Dark Souls 2 ein bisschen besser gelöst. Da war es so, wenn du das Spiel durchhattest, also den letzten Boss erledigt hattest, konntest du immer noch die Welt erkunden und zum Beispiel optionale Bossgegner angehen oder noch versuchen, geheime Bereiche zu entdecken. Weil nicht jeder Boss muss erledigt werden, um das Spiel durchzuspielen. Es gibt bestimmte Bosse, die musst du machen, um dann in der Geschichte weiterzukommen, um bestimmte Areale aufzuschließen. Aber es gibt auch eine Menge optionalen Kram. Und bei Dark Souls 2 konntest du den optionalen Kram angehen. Bei Demon's Souls, wie bei Dark Souls 1, war es halt so, hast du den letzten Boss erledigt, warst du sofort im New Game Plus drin, ohne Umwege, konntest nichts mehr machen. Und das machen sie jetzt wieder, was ich persönlich schade finde. Also wenn du dann den letzten Boss erledigt hast, ist es halt so, dann stehst du wieder am Anfang, automatisch im New Game Plus. Das heißt, alles ist schwerer, Gegner haben mehr Lebensenergie, teilen mehr aus. Du behältst zwar natürlich auch deine Waffen und dein Level, aber es wird insgesamt trotzdem auf jeden Fall schwerer für dich. Und ich fand es ein bisschen angenehmer gelöst in Dark Souls 2, dass ich sagen konnte, auf Knopfdruck, ich möchte jetzt wechseln in New Game Plus. Und jetzt ist es halt wieder so gezwungen. Das gefällt mir persönlich nicht ganz so gut.
Okay.
Da fand ich das halt ein bisschen angenehmer, dass ich das selbst bestimmen konnte, weil dann weißt du vielleicht nicht, ist es jetzt wirklich der letzte Boss und hast ihn erledigt und stehst auf einmal am Anfang und sagst dir so, oh, und da gab es noch so viele Bereiche, die ich erkunden wollte. Und du hast ja dann auch nicht mehrere Speicherstände, die du anlegst. Es wird ja immer automatisch auf dem einen Speicherstand, der wird ja immer überschrieben. Du hast ja nur diesen einen Charakter und diesen einen Speicherstand.
Wir leben in Zeiten, wo jede Konsole eine Festplatte verbaut hat. Wieso habe ich nur einen Speicherstand, Leute?
Wahrscheinlich, um den Druck ein bisschen zu erhöhen. Das heißt, dass eine Konsequenz dann halt auch einfach Konsequenzen hast. Du kannst nicht einfach zurückspulen. Natürlich gibt es theoretisch die Möglichkeit, den Speicherstand dann wahrscheinlich hochzuladen, dann spielst du weiter, und wenn du damit nicht zufrieden bist, kannst du den ja wieder aus dem Online-Storage dann runterladen und ersetzen. Ich denke, das kannst du machen. Hättest du nochmal so ein Backup, aber nee, sonst hast du tatsächlich immer nur einen.
So meinte ich das gar nicht. Ich meinte, dass du halt zwei Figuren gleichzeitig hast.
Du kannst mehrere Figuren gleichzeitig haben.
Achso, okay, dann habe ich das
schon. Also
ich dachte, du kannst halt einfach.
Nee, mit einem Charakter eine ist dann halt auch ein Speicherslot. Das heißt, wenn du mit dem Charakter irgendwas gemacht hast, dann ist es auch gespeichert. Aber du kannst mehrere Charaktere anlegen. Ich weiß nicht, wo dann die Grenze ist, aber ich habe, glaube ich, aktuell 4 oder 5 Charaktere und ich kann auf jeden Fall noch eine stellen.
Okay, nee, dann habe ich es falsch verstanden. Okay. Willst du noch was zum Gameplay sagen? Weil ansonsten würde ich nämlich zum nächsten Punkt rüberkommen, nämlich der Präsentation.
Gameplay, ich bin gerade am Überlegen. Also das größte Ding war halt, dass die Schilde komplett weggefallen sind, dass es jetzt sehr schnell ist, sehr actionreich. Es gibt die Schusswaffen, die hauptsächlich zum Kontern benutzt werden. Es gibt jetzt die Trickwaffen, die sich alle unterschiedlich anfühlen. Was man noch dazu sagen kann, man kann die Waffen nicht nur einfach mit einem Aufwertmaterial auf die nächste Stufe bringen, sondern die Waffen haben jetzt noch bis zu 3 Slots, wo man irgendwie Zeus reinsetzen kann. Ich nenne es jetzt einfach mal Edelsteine oder so, die dann noch in bestimmten Kategorien die Waffe auch nochmal verbessern. Also man kann jetzt in 3 Slots noch irgendwas reinpacken, um die Waffe dann auch noch zu verbessern. Das ist jetzt auch wieder ein neues Ding. Also die haben auf jeden Fall die Waffen zwar stark von der Anzahl her zusammengeschrumpft, aber die Möglichkeiten, wie man an den Waffen rumbasteln kann und wie unterschiedlich die sind, machen die Waffen einfach deutlich interessanter als jemals zuvor.
Ja, ja.
Was das angeht, würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine der größten Stärken von Bloodborne. Also das Kämpfen fühlt sich frisch und neu an und macht richtig viel Spaß. Und auch alleine die ganzen neuen Waffen und wie die funktionieren, das ist einfach eine tolle Spielwiese. Also wenn man so ein bisschen müde geworden ist, so bei Dark Souls 2, weil man gesagt hat, eigentlich bekomme ich jetzt zum dritten Mal das Gleiche geboten, wenn auch technisch sauberer gemacht, das Ganze, aber ich habe jetzt schon zum dritten Mal das Gleiche bekommen. Jetzt von der Ferne betrachtet aus sieht es ähnlich aus, aber wenn man spielt, merkt man, oh, das ist doch ein ganz schöner Unterschied.
Okay. Das ist zum Gameplay doch ein schönes Fazit.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, dass Demon's Souls PlayStation bzw. Sony exklusiv war. Und ja, so sieht's bisher mit Bloodborne ja auch wieder aus.
Korrekt.
Bloodborne ist exklusiv für die PlayStation 4 erschienen.
Korrekt.
Das ist natürlich die Frage, sieht das nach PS4 aus?
Definitiv, das ist extrem hübsch. Wenn man ganz nah ranzoomt, muss man sagen, wirken die Texturen schon verwaschen. Also wenn du jetzt die Kamera so positionierst und einen Charakter ganz nah ran bewegst und ihm ganz tief in die Augen schaust, wirst du merken, das Gesicht sieht doch schon ganz schön verwaschen aus. Gerade wenn du im Verlaufe des Spiels wirst du mit Blut voll bespritzt, also deine Klamotten, alles wird eingesifft in dem Blut. Wenn du ganz nah ans Gesicht dran gehst, dann siehst du halt, okay, ja, das ist schon sehr verwaschen. Auf der anderen Seite, die viele der Rüstungen oder sag ich mal eher, das sind Mäntel, Umhänge und Hüte aus dickem Leder. Wenn du das anguckst, ich finde gerade so diese Ledertextur, das sieht richtig aus, wie Leder halt aussehen sollte. Also, aber nur halt, sobald du anfängst, so richtig nah ran zu zoomen, merkst du so, aus der Nähe betrachtet, wirkt das alles schon irgendwie verwaschen und nicht so scharf, aber du betrachtest das normalerweise immer mit ein bisschen Distanz. Also da musst du schon ein bisschen tricksen, dass du die Kamera so nah dran kriegst an bestimmte Objekte, dass dir das auffällt. In der Regel fällt dir das gar nicht, das Verwaschene, so stark auf. Und ich muss schon sagen, es ist sehr hübsch. Vor allen Dingen, wenn du noch ein Dark Souls gewohnt bist, 1 oder 2. Vor allen Dingen, wie detailliert jetzt alles wirkt. Es liegt viel mehr Krams rum, es sind deutlich mehr Gegenstände und Vegetation und alles Mögliche. Man merkt schon, die Hardware-Power ist jetzt ein bisschen besser geworden. Es ist sicherlich mehr möglich, aber ich finde, man merkt eine deutliche Steigerung schon, würde ich sagen.
Ja, da hast du aber auch vom Setting profitiert, definitiv, weil Dark Souls, Demon's Souls hast du halt Burgen und viele Wälder und ja, Areale, die halt, wie soll ich sagen?
Ja, die Souls-Spiele hatten viele offene Areale, auch sehr große offene Areale. Man muss dazu sagen, Bloodborne ist jetzt halt teilweise sehr verwinkelt und klein.
Ja, und da hast du halt auch Architektur überall, ja, an jeder Ecke und Kante. Ja. Und da kannst du natürlich viel Feinheiten reinbringen.
Genau, und deswegen wirkt es im ersten Moment, denke ich mal, auch deutlich hübscher. Und ich muss auf jeden Fall sagen, für die Augen wird doch jetzt auch einiges geboten. Wie gesagt, klar, wenn man nah ranzoomt, möchte ich gar nicht abstreiten, wirkt es verwaschen. Ist auf jeden Fall so. Aber wie gesagt, wenn die Kamera so ein bisschen rausgezoomt ist, dann ist das schon wirklich hübsch.
Ist die Order schöner oder Bloodborne?
Ah, die Order. Das ist einfach.
Okay.
Also, wenn wir das jetzt ins Rennen werfen, dann muss ich ganz klar sagen, die Order ist das hübschere Spiel. Keine Frage.
Okay. Ja, das war fies.
Aber man kann so ein bisschen die Frage von den Lukas, ich will sie noch nicht beantworten, aber ein bisschen anschneiden. Bloodborne war tatsächlich einer der Kaufgründe für die PS4.
Okay. Ja, jetzt, weil da niemand die Frage kennt, ist das ziemlich doof. Nee. Noch eine weitere Sache zum Soundtrack. Du hast ja damals in unserem Soundtrack-Podcast Pinwheel, glaube ich, vom Dark Souls Podcast Soundtrack uns vorgestellt gehabt, oder war das Tim?
Ich glaube, der Tim war das. Ich meine, der Tim wäre es gewesen.
Einer von
also ich hatte auf jeden Fall
auf jeden
auch
Fall
was aus den Souls-Spielen genommen, aber ich glaube, das Stück war dann wenn von Tim. Ich meine, ich hätte nämlich was anderes genommen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr welches. Vielleicht sogar das Outro-Stück, ich bin mir nicht mehr sicher.
Kann sein, ja. Wie würdest du die Musik von Bloodborne beschreiben? Für alle, die, um nochmal hier auf das Intro zu sprechen zu kommen, den Podcast von iTunes beziehungsweise den Podcatcher oder unserer Seite geladen haben, die haben sich jetzt im Intro schon ein bisschen Impression machen können, aber wie würdest du für alle anderen den Soundtrack von Bloodborne beschreiben?
Die Sache ist ja bei den Soul-Spielen und jetzt auch bei Bloodborne, der Soundtrack hält sich meistens zurück. Der kommt eigentlich nur dann zu tragen, wenn du in den Bosskämpfen drin steckst. Die Bosskämpfe sind in der Regel mit epischer Musik unterlegt und das ist entweder traurig oder antreibend oder imposant, je nachdem, wie auch gerade die Situation in dem entsprechenden Bosskampf ist und ist immer passend zu einem bestimmten Bosskampf. Ansonsten hast du eigentlich mehr so die atmosphärischen Geräusche, dass irgendein Gegner gerade am Grunzen ist, irgendein Biest im Hintergrund am Schreien oder aus den Häusern, an denen du vorbeiläufst, kommt irgendwie Gelächter oder sowas. Und weniger die Musik tatsächlich. Die Musik kommt erst eigentlich dann richtig zur Geltung und zum Tragen, wenn du in den Bosskämpfen drin bist. Und dann hast du teilweise auch richtig schöne, imposante Stücke. Aber das finde ich ganz angenehm, dass so, wenn du durch die Straßen läufst, dann nicht die ganze Zeit irgendein Gedudel hast, sondern eher wirklich so das, was du auch sonst hören würdest, wenn du durch die Straße gehst, halt irgendwie Kindergeschrei oder sonstiges, ne?
Ja, deswegen habe ich Kopfhörer auf, also.
Okay, okay. Dann stell dir jetzt vor, du hast keine Kopfhörer auf.
Ja, es ist schrecklich, ne. Okay. Ja, es ist interessant, weil ich finde, durch den Artstyle und das Setting hätte sich eigentlich richtig tolle Ambience-Musik angeboten. So für die 3 Sekunden, die du da Ruhe hast, bevor wieder ein Gegner auftaucht.
Ah, okay. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass das immer schon, sag ich mal, sich so in dem ganzen Serie dann so eingebürgert hat, dass das eher so zurückhaltender ist. Also ich finde, richtig wahrnehmen tust du den Soundtrack erst bei den Bossgegnern. Ansonsten ist es einfach wirklich, dass ein Gegner gerade irgendwelche Geräusche macht oder das ist ja auch das Interessante, wenn du ein Areal betrittst und du siehst einen Gegner noch nicht, weil er sich hinter einer Ecke versteckt, aber du hörst ganz genau hin, dann hörst du ihn unter Umständen ein Atmen oder ein leichtes Grunzen oder irgendwas, weil die Gegner halt nicht komplett geräuschlos sind und das würde vielleicht bei einem Soundtrack jetzt untergehen.
Ja, ja.
Aber es ist Geschmacksfrage, ist natürlich klar.
Ja, klar, und ich kann, wie gesagt, also ich habe tatsächlich mehr Interesse an mir Bloodborne zuzulegen, als Dark Souls jetzt nochmal zum 12. Mal zu versuchen, mich da einzuarbeiten. Weil hier halt einfach so viel mehr für mich zusagt. Das Setting finde ich interessanter, dass das Kampfsystem halt mehr meine Reflexe und Timing setzt. Es klingt alles so genau nach dem, wie ich Bock drauf hab. So Sachen, dass du halt keine Schilde mehr hast. Ich hab in Dark Souls eh keine Schilde mehr. Wenn dann, ich bin God of War gewohnt. Ich rolle zur Seite und dann wird wieder draufgeschlagen.
Ja, ja.
Und ja.
Nee, das ist auf jeden Fall richtig. Also wem das mehr zusagt, der wird auf jeden Fall auch die, sag ich mal, mehr Freude dann an Bloodborne haben. Also bei Souls konnte man wirklich alles noch so als Tank durchspielen und sich verstecken. Hier muss man einfach sich der Gefahr aussetzen und dann kommt es auf die Reflexe und auf gutes Timing an. Und natürlich, was gleich geblieben ist, sich immer gut umzugucken. Denn Gegner spawnen nicht einfach so. Sie sind irgendwo in der Welt versteckt. Gerne mal gemein versteckt, dass sie wirklich hinter einer Ecke oder manchmal ist ein Objekt irgendwie davor, dass du es halt nicht siehst. Aber sie sind schon alle irgendwo platziert in der Welt und tauchen auch logisch irgendwo auf.
Ja, ja. Also Bloodborne klingt auf jeden Fall eher nach einem Spiel als die Dark Souls, also beziehungsweise die Souls-Spiele jetzt nochmal nachholen zu müssen. Wer weiß, vielleicht wenn ich es irgendwo günstig finde, Ende des Jahres, packe ich es auch nochmal rein.
Ja, und
Interesse ist auf jeden Fall
da. Ja, und wie gesagt, ist dann halt momentan auf jeden Fall exklusiv für die PS4 und ich denke, es bleibt auch so, weil Sony hat schließlich dann natürlich auch rein investiert. Man kann natürlich jetzt mutmaßen, vielleicht irgendwann noch eine PC-Version, wie es ja auch mit einigen Xbox One-Titeln passiert ist, aber weiß ich nicht.
Ja, ja. Aber bei Dark Souls habe ich das verstanden, weil du da ja halt wirklich diese Framerate-Probleme hattest und wie es technisch halt wirkt auf der Plattform. Aber würdest du sagen, eine PC-Version, weil das haben wir noch nicht erwähnt, Dark Souls, Bloodborne ist auf der PS4 auf 30 Frames pro Sekunde in Anführungszeichen limitiert. Würdest du sagen, dass da ein PC-Port nötig ist, um das Spielgefühl zu verbessern? Oder würdest du sagen, das, was Bloodborne auf der PS4 liefert, ist eigentlich so, wie man sich das vorgestellt hat, so kann man es spielen.
Also ich bin rundum zufrieden, aber ich denke schon, dass man bei einer PC-Version noch ein bisschen mehr rausholen könnte. Also neben der Tatsache, was wahrscheinlich dann nicht gemacht werden würde, man könnte natürlich etwas schärfere Texturen vielleicht noch anbieten. Es ist die Frage, ob das dann gemacht wird. Wahrscheinlich wird es dann 1:1 die gleichen Texturen haben. Was aber interessant sein könnte, ist tatsächlich, was du gerade angesprochen hast mit dem Frames, dass man auf 60 geht statt der 30. Denn den Unterschied habe ich bei Dark Souls 2 sehr stark gemerkt. Auf der 360 habe ich es dann zum ersten Mal gespielt und dann hattest du die 30 und auf dem PC hatte ich dann auf einmal 60 und wirklich flüssige 60 und das war nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Es fühlte sich nochmal ein bisschen flotter, dynamischer an und ich fand es angenehmer. Am Anfang war es natürlich eine Umgewöhnung, weil man die Timings wieder neu lernen musste, aber als ich einmal drin war, wollte ich es auch gar nicht mehr irgendwo anders spielen, weil ich halt einfach mit den 60, das fühlte sich einfach besser an. Ich habe jetzt den Vergleich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei Bloodborne ähnlich sein würde.
Ja, vor allem, weil das schneller ist. Kann ich mir vorstellen, aber...
Es lässt sich in dem Video schwer erkennen, aber wenn man es wirklich spielt, also wer die Möglichkeit hat, das bei Dark Souls 2 vielleicht auszuprobieren, ist cool, wenn man das mal wirklich gemacht hat. Also ich möchte dann eigentlich ungern jetzt nochmal zurückgehen, sag ich mal, von der PC-Version auf eine Konsolen-Version, weil die dann halt wirklich maximal halt 30 geschafft haben. Beziehungsweise ich weiß ja, jetzt natürlich nicht, es gibt ja die neue Souls 2-Variante jetzt auf PS4.
Was die macht, ja. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich leider auch nicht.
Ich weiß nur, dass sie einige Gegnerpositionen geändert haben und so und dass das für Souls 2-Spieler jetzt nochmal eine neue Herausforderung ist, weil einige Situationen jetzt ein bisschen anders sind. Aber da habe ich noch nicht reingeguckt, muss ich zugeben.
Ja, nee, weil was mich am meisten interessieren würde neben der Sache mit der Framerate ist halt so ruckler, beziehungsweise das spricht ja natürlich für die Framerate, nicht, dass es auf 60 geht, sondern fällt das bei der PS4 gelegentlich mal ab oder hast du konstant 30 Frames? Also würdest du sagen, die PS4-Version ist nicht so optimal, wie ich mir das vorgestellt habe, ich brauche eine PC-Version oder dass, wenn es keine PC-Version gibt, die 30 Frames reichen
mir? Es gibt sehr selten Situationen, wo ich mal das Problem hatte, dass irgendwie das eingebrochen ist, wenn wirklich extrem viele Gegner gerade da waren, die irgendwie eine aufwendige Attacke gemacht haben, wo viele Effekte waren oder so, dann ist es mal vorgekommen, aber das war wirklich die Ausnahme. Also ich muss sagen, für mich hat es immer den Eindruck erweckt, als wäre es flüssig. Ich hatte nie das Gefühl, jetzt ist es unter einem Wert gefallen, dass ich es als unangenehm wahrgenommen hätte.
Okay, also kein Blighttown 2.
Nee, genau. Also das ist zum Glück bei Dark Souls 1 geblieben, war ja bei 2 schon gar nicht mehr drin und jetzt bei Bloodborne auch nicht. Also es ist zwar auf 30, aber es sind wirklich angenehme 30. Vielleicht geht's mal runter auf 25 oder so, aber das merkst du ja dann kaum.
Ja. Okay, gut. Das ist, denke ich, auch für einige wichtig. Ja. Ich weiß nicht, willst du noch einen kleinen Spoiler-Teil für die Story haben oder sagst du, die sollte jeder selbst erleben?
Ich möchte nicht zu viel sagen, vielleicht so ein paar kleine Spoiler, also wirklich nur kleine, also das ist jetzt nicht schlimm, wenn ich das sage. Es gibt verschiedene Enden, es war vorher schon in den Souls-Spielen so, dass man zwei Enden hatte, jetzt gibt es sogar drei Enden. Es gibt zwei offensichtliche Enden, weil man eine Möglichkeit hat zu sagen, das oder das, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Aber es gibt unter bestimmten Voraussetzungen, da sage ich jetzt auch nicht zu viel, gibt es die Möglichkeit, noch einen weiteren Boss zu bekommen und nochmal ein drittes Ende freizuschalten, was extrem cool ist, dass sie das jetzt noch eingebaut haben, nochmal so einen geheimen Weg durchs Spiel sozusagen. Wird vielleicht der ein oder andere noch nichts von wissen oder nichts von gehört haben. Wer jetzt das Interesse dran hat und keine Ahnung hat, wie das funktionieren sollte, auf jeden Fall mal sich in einem Wiki das angucken, das ist extrem cool. Und das andere ist, es gibt halt auch wieder einige geheime Bereiche. Und was soll ich groß zur Story sagen? Eigentlich ist die Story etwas, was man selber, sag ich mal, dem auf den Grund gehen muss. Vor allen Dingen ist es sowieso schon eine Sache. Viele streiten sich ja, hatten die Souls-Spiele eine Story oder nicht, weil die Sache ist, du wirst in die Welt reingeworfen, du erfährst sehr viel über die Hintergründe, über die ganzen Item-Beschreibungen, über die Tatsache, wie die Welt aufgebaut ist, wo bestimmte Charaktere stehen, kannst du dir eine ganze Menge zusammenreimen an Hintergrundgeschichte, was alles passiert ist, was es mit dem Charakter und dem Charakter auf sich hat, aber du hast jetzt nicht wirklich eine Geschichte, dass du weißt, warum der Charakter da hingekommen ist, was er da erreichen möchte und was ihm jetzt genau auf dem Weg da passiert. Es ist alles so immer nur so angedeutet. Sehr viel läuft in dem Kopf ab und sehr viel reimst du dir zusammen und weißt gar nicht genau, ob das, was du dir dann am Ende dann ausgedacht hast, wirklich auch das ist, was die Entwickler dir sagen wollten.
Okay, da will ich noch mal einen kleinen ja, bisschen abschweifen, weil als Dark Souls damals rausgekommen ist, haben viele gesagt, oh Leute, das Spiel hat eine Story, die Lore, Leute. Und Lore ist nicht Story, Lore ist Hintergrund, so wie du es gerade
beschrieben
hast.
Genau, das ist nämlich der Grund, was ich auch sage. Also für mich, ich würde sagen, es hat keine richtige Story oder wenn nur eine ganz leichte. Es ist sehr viel mehr Lore, also die Hintergründe aufdecken.
Ja, wie eine Welt gestaltet ist, hat nichts mit der Story zu tun. Story ist Handlung. Handlung ist das, was wir gerade machen.
Genau.
Und ich weiß nicht, wie Leute das dann behaupten können, dass die Lore die Geschichte ist.
Würde also, ich auch sagen, sind zwei Paar Schuhe. Deswegen wollte ich das hier nochmal ein bisschen zur Sprache bringen, dass Lore ist auf jeden Fall eine Menge da. Man kann eine Menge über die Spielwelt herausfinden. Auch die schon alleine die ganzen Item-Beschreibungen, alles hat einen kleineren Text und da kann man sehr viel lesen zu Verbindungen von der Charakter, hat eine Verbindung zu dem Charakter. Wenn man sich alles okay durchliest, kann man sich schon einiges zusammenreimen, was da so in der Vergangenheit los war und wie das gewesen sein wird. Aber es gibt in dem Sinne keine richtige aktuelle Handlung in dem Sinne.
Okay, okay. Ja, aber das mag ich an den Souls-Spielen. Also ich habe tatsächlich mehr Lore, also mehr Hintergrundwissen über Dark Souls, als ich selbst gespielt habe. Es ist schon irgendwo traurig, weil das muss man den Entwicklern lassen. Die haben es echt drauf, halt so eine Welt zu gestalten und dem Leben einzuhauchen. Und ich habe nicht viel von Bloodborne jetzt gesehen. Wie gesagt, weil tatsächlich Interesse besteht. Aber das, was ich gesehen habe, da war immer so ein im Hinterkopf: Wow, weshalb ist das jetzt so? Und wieso sieht das so aus? Also ich finde schon, dass die Entwickler da einen richtigen Riecher haben für die Art von Spiel, die sie machen wollten, einfach zu sagen.
Ja, die Sache ist ja auch, die Welt, in der du dich bewegst, ist ja nie eine Welt, die in Ordnung ist. Vorher bei den mittelalterlich Angehauchten hatte es sehr viele Burgruinen. Du konntest erkennen, das war mal bestimmt ein Prachtbauwerk, aber jetzt ist es in Ruinen und du konntest hier Stück für Stück erarbeiten, warum ist das wahrscheinlich so gekommen? Warum ist die Welt halt, diese Welt oder dieser Abschnitt ins Chaos versunken? Und jetzt ähnlich ist es bei Bloodborne. Da ist dir die Kacke wieder an Dampfen, die Nacht bricht ein, überall sind Bestien. Und das scheint nicht das erste Mal zu sein, dass das passiert ist. Es scheint immer mal wieder zu passieren. Und so langsam baut sich das alles Stück für Stück zusammen, was ja eigentlich in der Vergangenheit abging und was jetzt ein bisschen rückgespiegeln lässt auf das, was jetzt passiert. Aber es ist mehr dann halt das Hintergrundwissen aneignen.
Ja, und das finde ich sau interessant an dem Studio, dass sie das immer wieder packen irgendwie.
Die Welt ist auf jeden Fall immer so interessant gestaltet, dass du das herausfinden möchtest.
Ja, ich vermute, da ist auch schon wieder seit Release 2 Milliarden Wikis und irgendwer hat wieder einen dicken YouTube-Channel gestartet, wo er die Weltgeschichte von Bloodborne auseinander.
Ja, das ist ja auch so eine gewisse Disziplin. Also da gibt es so den ein oder anderen YouTube-Channel und Spieler, die sich dann wirklich nur zur Aufgabe gemacht haben, einfach zu gucken, was sind die ganzen Hintergründe, wie ist das alles zu verstehen, wie hängt das alles zusammen. Und selbst auch Spiele übergreifend, also jetzt von Dark Souls 1 auf 2 hat man geguckt, wie stehen die im Kontext, ist es die gleiche Welt, sind es zwei unterschiedliche Kontinente und ach Gott. Also man kann es wirklich ausreizen, wirklich auf ein extrem großes Ding. Aber es ist halt für jeden, muss man selber wissen, bis wohin treibt man das ganze Spielchen.
Ja. Ja, das ist das Gute an Lore. Da kann jeder selbst entscheiden, wie weit man in die Materie eintauchen will. Ja, gut. Ich denke, damit haben wir Bloodborne eigentlich ziemlich gut abgehandelt. Wie gesagt, heute am dem Tag, wo wir den Podcast aufnehmen, ist gerade der Patch erschienen. Also für alle, die jetzt gerade angefangen haben oder noch nicht so weit sind, unbedingt laden. Allein schon wegen der Ladezeiten. Du hast gesagt, es wurden auch ein paar Fehlerchen behoben, die Speedrunner aus der Bahn geworfen haben.
Ja, es gibt so ein paar Glitches, die Speedrunner benutzen. Ich weiß nicht, wie viele behoben wurden, aber es gab einen sehr, sehr großen Glitch. Damit konnte man einen Großteil des Spiels überspringen. Und direkt vom Startpunkt eigentlich, wo man in die Stadt eigentlich reinläuft, konnte man direkt über einen Glitch in den Wald, wo du normalerweise erst viele Bosse später hinkommst, reinspringen. Und da haben sich dann die Speedrunner schon direkt die coolen Upgrade-Materialien geholt, die du eigentlich viel später erst hast und die Waffen halt schon früher aufgewertet und so weiter. Aber das ist das Einzige, was ich jetzt gehört habe, dass das wohl nicht mehr funktionieren soll. Ob noch andere Sachen da behoben wurden, keine Ahnung. Weiß ich jetzt halt leider nicht.
Ja, ja. Nee, aber lohnt sich auf jeden Fall, denke ich, reinzuspielen. Für alle, die jetzt Interesse haben. Und du hast es mir schon geschrieben gehabt in auf Twitter. Spiel des Jahres bisher.
Ja, steht auf meiner Liste. Warte.
Batman ist noch nicht raus. Das ist das Problem.
Was bitte?
Batman ist noch nicht raus. Das ist das Problem.
Ja, es gibt natürlich Batman Arkham Knight ist natürlich auch ein heißer Anwärter. Definitiv. Ich habe schon so eine kleine Liste angefangen, so mit Tops und Flops des Jahres. Ich habe mir ja von dem guten Kai zum Beispiel das GTA 5 für die PS4, ich habe den bisher abgekauft. Das habe ich auch so als Top aufgeschrieben. Es ist zwar natürlich jetzt nicht erschienen in diesem Jahr, aber...
Ich habe es auch erst dieses Jahr gespielt, genau. Ich werde es auch nochmal erwähnen.
Ich werde es auch auf jeden Fall erwähnen, weil es ist einfach wieder geil. Es macht Spaß.
Und ich verstehe nicht, also... Ich muss nach wie vor sagen, die PS3 und 360-Version sehen großartig aus. Immer
noch. Ja.
Aber was auf diesen Konsolen trotzdem nochmal möglich ist, ich meine, klar, die PC-Version sieht noch schicker aus, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber trotzdem, es war so, das war nochmal so ein Kinnladeklapp drunter Moment, wo ich die Welt nochmal gesehen habe auf der PS4.
Ja, ich bin echt beeindruckt. Also du gehst da rein und denkst so, wow, das haben die noch rausgeholt und gut, klar, jetzt ist natürlich die PC-Version da und da ist nochmal mehr möglich, aber schon alleine der Unterschied dazu ist krass.
Ja, nachdem du erst eine halbe Stunde installiert hast und dann nochmal 5 Tage die Patches geladen hast.
Ja gut, die PC-Version ist ja enorm. Ich habe das von einem Arbeitskollegen mitbekommen. Er hat 3 DVDs. Oder sogar 4 Tage gebraucht, bis er das spielen konnte. Das waren erstmal einen ganzen Haufen DVDs, die er laden musste, dann irgendwie noch Patches von enormer Größe, dann die ganzen Anmeldungen. Du musst ja bei der PC-Version, glaube ich, sogar, weiß nicht, ich glaube, du musst sogar zwingend angemeldet sein in diesem Social Club. Das musst du ja bei der Konsolenversion nicht unbedingt, aber da kamen auch nochmal irgendwie Patches hinterher und ach Gott, das war irgendwie so eine Riesenkette, bis er das überhaupt erst spielen konnte. Neben dem üblichen Scheiß auf dem PC, Grafiktreiber aktualisieren und so weiter.
Ja, PC Master Race, ne?
Aber wenn man das alles hinter sich gebracht hat, ja.
Wenn. Ja, wobei Kai mir heute geschrieben hat, dass das bei ihm doch hin und wieder abstürzt.
Er hat noch Abstürze, hat er mir auch geschrieben. Bei meinem Arbeitskollegen nach den ganzen Treiberaktualisierungen läuft das jetzt flüssig, läuft gut, sieht top aus. Kai hatte leider wohl noch nicht so das Glück. Er muss wohl noch hoffen auf Patches.
Ja, ja. Na gut, das soll es dann gewesen sein mit Bloodborne 5 und
Bloodborne 5.
Grand Theft Bloodborne. Ja, würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine große Empfehlung bisher. Wie du schon verlauten lassen hast, eines der Highlights definitiv dieses Jahr bisher.
Ich bin überrascht, und auch aufgrund dessen, wie es beworben wird und wie es aufgenommen wird. Also dieser Hype, der mittlerweile um diese Spiele kursiert, ist ja krass. Also wie das mit Demon's Souls angefangen hat und jetzt ist das wirklich das Riesen-Hype-Ding. Wahnsinn.
Ja, es gab kurz nach Release ja schon die Nachricht, 1 Million sind raus.
Man fühlt sich auf einmal so Mainstream, wenn man das spielt. Und vorher war man Nische und jetzt ist man auf einmal Mainstream.
Ja, du spielst Bloodborne, du Mainstream-Zocker. Ja. Ach Gott. Nee, da komme ich ja lieber zu meinem Titel für das kleine Outro. Da kann ich allerdings nicht so viel zu sagen. Am selben Tag, wie der Bloodborne-Patch erschienen ist für mich der Mario Kart 8-Patch erschienen und der zweite DLC. Den musst du dir auch unbedingt laden.
Habe ich noch nicht reingeguckt, aber ich habe mir ja den Season Pass geholt, deswegen, im Prinzip, mir gehört es schon, ich muss es nur noch laden.
Ich habe leider noch nicht reinschauen können, aber 200 CC, 8 neue Strecken, 3 neue Charaktere, was weiß ich, ein komplett neues Fahrzeug, glaube ich. Ach du Scheiße, ich hab Bock drauf. Wir müssen langsam mal aufhören hier heute.
Also, ich weiß nicht, also ich werde wahrscheinlich heute nicht dazu kommen, aber ich habe mir vorgenommen, am Wochenende möchte ich es runterladen und reinspielen.
Oh, dann lass uns am Wochenende ein bisschen online zocken.
Das können wir machen. Ich habe so im Moment den Sonntag ins Auge gefasst, da wollte ich mich dann mal dran setzen. Vielleicht hast du da auch Zeit, dann können wir noch mal ein Ründchen spielen.
Gerne. Ja, also ich habe ja damals schon gesagt, bei 150cc, das war Dark Souls, der Mario Karts. Und 200 ist dann Bloodborne, der Mario Karts, weil es noch schneller und actionreicher ist. Also es gibt immer eine Steigerung. Ja, gut, dann kommen wir jetzt zur ersten Hörerfrage, die wir jetzt offiziell einführen. Ich hoffe, dass wir den Trend so halbwegs fortführen können, wenn ihr uns weiter fleißig Fragen schickt. Ja, und zwar haben wir uns eine rausgepickt vom guten Lukas, der uns ja öfter Kommentare dalässt. Danke auch an dich nochmal. Und wir haben die Frage ausgewählt, weil Thomas heute nicht dabei ist und die Frage direkt an uns beide ging. Also ist das wirklich ideal gewesen mit der Kombo heute?
Es passt auf jeden Fall, ja.
Ja, was müsste für uns beide passieren, dass wir uns eine Xbox One holen? Warten wir auf einen besonderen Spiel als Kaufgrund? Und du hast ja vorhin schon gesagt, Bloodborne war einer der Gründe für die PS4. Mhm. Dann fang du auch am besten an, wie es bei dir und der Xbox One aussieht.
Wie sieht es mit mir und der Xbox One aus? Das Problem bei der Xbox One war ja am Anfang das Marketing. Also als die Konsolen angekündigt wurden und ich vor der Entscheidung stand, Xbox One oder PS4, ich hatte ja vorher Xbox 360 gespielt und war auch begeistert von der Konsole und bin's auch eigentlich immer noch. Ich finde es eine super Konsole gewesen, auch wenn, sag ich mal, das Ding zum Anfang mit dem Red Ring of Death sehr fehlerbehaftet war. Aber als ich dann irgendwann die Slim-Variante hatte, och, das war so ein Traumgerät. Mein Gott, das ist eine super Konsole gewesen. Deswegen eigentlich naheliegend, dass ich auf die One wechsle, aber das Marketing am Anfang mit von wegen, du musst immer online sein und es gibt keinen Gebrauchtspielemarkt in dem Sinne mehr und immer den Account und immer online und du hast zwangsweise dein Kinect immer dabei, das ist eher eine Serviceleistung, das ist jetzt nicht negativ zu sehen, und dann haben sie sehr stark TV auf einmal im Vordergrund gerückt und weniger dann die Spiele, und die haben marketingtechnisch einfach für mich vieles verbockt. Und dann kam Sony daher und hat gesagt so, ja, wir machen hier die Konsole wirklich für die Spieler, und es war wirklich auf jedes Ding, was mich bei Microsoft gestört hat, haben die dann die Antwort gegeben. Und ich dachte mir so, okay, Entscheidung ist gefallen. Ich gehe dann auf die PS4. Und später kamen dann halt so die, sag ich mal, die heißen Spieleankündigungen, wie halt dann auch ein Bloodborne, wo dann halt gesagt wurde, so das nächste Ding von From Software, das hieß ja noch nicht Bloodborne, ich glaube Project Beast wurde es am Anfang betitelt. Und da war aber schon klar, dass das wird dann für die PlayStation 4 kommen. Da dachte ich mir, okay, da bin ich mittlerweile Fan der Serie. Da weiß ich, da kriege ich auf jeden Fall schon mal einen Exklusivtitel, wo ich richtig heiß drauf bin. Und ich habe auch immer schon so ein bisschen neidisch auf die God of War Serie geblickt. Und ich dachte mir so, wenn du jetzt im PS4-Lager bist, hast du erstens bestimmt die Möglichkeit, auch mal über ein Remaster noch mal in die alten Titel reinzugucken. Und immerhin God of War 3.
Ja, Gott, ich hab so Bock drauf.
Und ich habe natürlich dann auch die Hoffnung, dass entsprechend vielleicht dann auch mit einem etwas anderen Setting, aber dass es in der Richtung weitergeht und da dann entsprechend weitere Teile kommen. Und ich dachte mir dann einfach so, komm, jetzt wechselst du rüber auf Sony. Ich meine, Xbox One hat einige interessante Titel, keine Frage. Halo ist eine geile Marke, und jetzt der fünfte Teil, oh, ich bin schon ein bisschen interessiert dran.
Ja, ich habe auch gelesen, dass zu dieser Collection das ODST jetzt demnächst kommt. Oder schon raus ist, eins von beiden. Aber das wurde ja angekündigt, dass das nachgetragen wird, und das ist jetzt demnächst oder bereits der Fall. Also auch da gibt's wieder Grund zur Frage.
Ah, cool. Ja, die Collection ist natürlich auf jeden Fall schon ein ganz großes Ding. Dann Forza, die Rennspielserie, natürlich auch Microsoft. Was Rennspiele angeht, hatten wir ja schon mal festgehalten, ist eigentlich die Xbox One die geilere Konsole, weil so bis jetzt, so bei der PS4 haben wir unser Drive Club, und haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht.
Kann es sein, dass es letztes Jahr kein Need for Speed gab?
Das letzte war, glaube ich, das Rivals. Und das ist wie alt?
Ist das nicht schon 2 Jahre
alt?
Ich meine, es kam nachträglich eine PS4 und One-Version.
Ja, aber ich weiß nicht, wann das ursprünglich rauskam.
Aber es gab kein richtiges Need for Speed letztes Jahr, oder?
Ja, jetzt wo du es zur Sprache bringst.
E3 dieses Jahr. Hot Pursuit 4.
Ja.
oder Hot Pursuit Remaster, Hauptsache Hot Pursuit.
Ja, aber die Frage, was muss passieren? Also die Sache ist, es kann auf jeden Fall nur eines die Sache interessant machen, die Xbox One interessant machen, das sind halt die exklusiven Titel, also wirklich die Spiele, die ich nur auf der Konsole habe. Und wenn das eine kritische Masse erreicht, dass ich dann einfach sage so, boah, jetzt sind da schon so viele exklusive Titel, die ich spielen muss, gefühlt, dann komme ich natürlich um die Konsole nicht rum. Aber einige der Titel, die am Anfang interessant schienen, die ich bis heute nicht reingeguckt habe, aber ein Rise zum Beispiel, was ich gerne mal spielen würde, könnte ich jetzt auf dem PC auch nachholen. Oder
ja gut, da hast du den starken PC dafür, ich nicht. Und ich muss nach wie vor sagen, Rise, Forza Horizon 2 und Ori and the Blind Forest, wo auch eine Steam-Version kommt demnächst, aber das wird auf meinem Rechner nicht laufen. Das sind Spiele tatsächlich, die ich mir jetzt notiert habe für die One. Und ich würde schon sagen, dass das so langsam den Kauf rechtfertigen würde.
Also es sind auf jeden Fall eine Menge Spiele da, keine Frage. Aber bei mir war jetzt noch nicht, die Sache ist, ich bin auch noch irgendwie gefühlt so gut versorgt im Moment spielemäßig, dass das war noch nicht der Kaufimpuls da war, obwohl schon ein paar interessante Titel sind schon dabei.
Ja, ja. Und bei mir ist die PS4 auch noch zu frisch. Ich habe die ja erst seit Januar. Also, ja, es wäre cool, jetzt auch noch die One hier stehen zu haben, weil es kostet alles Geld.
Ja.
Und ich habe mir gesagt, wart's mal ab, vielleicht kommt auf der E3 jetzt noch was Interessantes. Und dann kann man sich Anfang, Mitte nächsten Jahres nochmal nach einer Xbox One umsehen. Jetzt, wo halt Kinect nicht mehr vonnöten ist, wo demnächst wie war das? Kommt da nicht ein Update zu DirectX oder so, auch für die
ich
One?
Ich meine, auch, ja.
Und dass das dann alles noch ein bisschen schicker läuft. Wie gesagt, die Exklusivtitel, da hat Microsoft von der Masse her auf jeden Fall die Nase vorn bisher. Das muss man denen einfach.
Ja, machen. Das ist ja richtig. Ich meine, was haben wir jetzt für die PS4? Wir hatten Drive,
Bloodborne und The Order.
Bloodborne und The Order.
Ja. Gott. Und
solche Sachen, auf die jetzt noch die ganzen Leute warten, jetzt hier ein neues Uncharted, ist zwar angekündigt, aber dauert noch. In Richtung God of War haben wir jetzt nicht wirklich was gehört. Ach, Killzone natürlich, klar, ist ja natürlich auch eine exklusive Marke, aber...
Ja, der kam auch nicht so doll.
Nee, also, der Start hier war der okay, aber ich...
Infamous, hast ja auch gesagt,
Es ist ein also, durchschnittlicher Shooter, ne? Ich meine, jetzt... Gerade wo, du hast es, glaube ich, im Countdown-Podcast mit Ronny gesagt, wenn du die Alternative hier Wolfenstein hast, dann würde ich sagen, dann lieber erst das, bevor du auf Killzone wechselst.
Ja, und dann kommt ja jetzt im nächsten Monat schon das Prequel.
Ja, das habe ich letztens erschrocken festgestellt, dass das auch noch kommt. Ich bin so durchgegangen, so an welchen Titeln ich Interesse hatte und ich so, so ein bisschen Interesse habe ich schon an einem Witcher 3. Batman Arkham Knight ist nicht mehr so weit weg. Oh, jetzt denken viele in meinem Bekanntenkreis so um die Elder Scrolls nach, was ja jetzt auch für die PS4 dann kommt und ja kein Abo mehr erfordert. Oh, vielleicht gucke ich da auch noch rein. Und jetzt kommt dann auf einmal noch das Wolfenstein-Ding und dann der DLC für Destiny steht auch noch an.
Ja, ja. Oh Mann. Ja, und ich höre mir noch Attack on Titan auf dem 3DS, das wird ja auch...
das wird wir sind leider. Im Auto, aber eine Sache muss ich gerade noch einwerfen, was mich so verdammt nervt. Ich habe das schon auf Twitter gesagt, aber der DLC von The Evil Within, der fuckt mich so ab.
Ich hab's dir letztens schon gesagt, wieso holst du dir den Season Pass, wenn dir das Spiel schon nicht gefallen hat?
Ja, weißt du, die Sache war, ich dachte mir, ist das nicht ein geiles Angebot für 10 Euro, die drei DLCs, die jeweils 10 Euro kosten, zu kriegen? Also ich meine, für ein Drittel des Gesamtpreises. Und jetzt, ich habe mir auch schon den zweiten DLC geladen, der ist ja jetzt vor ein paar Tagen erschienen. Der dritte dauert noch ein bisschen, ich glaube, der kommt im Oktober oder so, aber... Ich bin mit dem ersten noch nicht ganz durch, weil ich schon zwei Sitzungen gebraucht habe und jedes Mal so gelangweilt und genervt ausgemacht habe. Boah. Gerade, die haben sich auf das beschränkt, was ich bei The Evil Within so am schwächsten fand. Du kannst in dem ganzen ersten DLC nur schleichen, du hast keine Waffe, du hast nur eine Taschenlampe. Und was du zumindest noch im Hauptspiel machen konntest, diese Stealth-Kills, dass du ein Messer hattest, also jeden Gegner von hinten wenigstens einmal abstechen, da war der weg und dann war der kein Problem mehr, kannst du jetzt auch nicht mehr. Nur an zwei Gegner oder so im ganzen Spiel darfst du, glaube ich, per Stealth-Kill da ausschalten. Und boah, und ich finde die Schleichmechanik, das fühlt sich so kacke an in dem Spiel. Ich meine, ich bin kein großer Fan von Schleichdingern, aber weißt du, in dem Ground Zeroes zum Beispiel habe ich das gerne gemacht, weil sich das Schleichen gut anfühlt. Aber hier fühlt sich das einfach bescheiden an.
Ja. Ich habe nicht großartig was Neues gespielt die letzten paar Tage. Ich habe viel arbeiten müssen, viele Frühschichten und da hat man nachmittags nicht mehr so viel Bock. Aber ich habe mir, ich konnte es nicht lassen, das Senran Kagura vorbestellt aus Japan, beziehungsweise bestellt, das ist raus in Japan schon. Wenn die immer noch in der Reihe drin ist, was ich bezweifle, leider Gottes. Ich würde da gerne eine Retrospektive zu machen als Podcast. Ich habe da riesig Bock drauf. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde die Reihe so großartig.
Ich muss sagen, ich habe ja zumindestens den, wie heißt denn jetzt der auf der Vita?
Shinobi Versus.
Ja, den habe ich gespielt, aber gefiel mir nicht ganz so gut. Ich hatte dann irgendwann, also es gibt ja...
Das
gibt
Problem
ja,
ist wirklich, du musst die Charaktere aufleveln.
Ich habe jetzt eine der drei Schulen auch durchgespielt. Also jede persönliche Story zu den Charakteren der Schule und dann halt die Gesamtstory der Schule. Klar, das wird im späteren Verlauf besser mit mehr Kombo-Möglichkeiten und Sachen, die du dann kriegst. Und natürlich auch mit dem Ding, dass du die dann halt noch einkleiden kannst und so weiter.
Lass uns nicht jetzt drüber sprechen, was das Spiel
aussagt. Ja, aber die Sache ist mal von diesem Selling Point abgesehen, finde ich, hat mich jetzt nicht so viel gereizt. Es war okay, aber ich muss sagen, es reizt mich tatsächlich nicht, da jetzt großartig im Moment zumindest die Serie weiter zu verfolgen. Also dieses eine Feature, was das Spiel ausmacht und was sie auch exzessiv in den Vordergrund stellen, es hat einen gewissen Unterhaltungswert, keine Frage, aber...
Ich finde aber das Kampfsystem so gut. Also ich habe ja auch den 3DS-Teil gespielt und das ist so ein 2D-Ding, dass du halt nur von links nach rechts laufen kannst. Und das klappt gar nicht. Ich finde, das läuft in 3D so besser.
Ich könnte mir vielleicht vorstellen, ob das in 2D nicht besser funktioniert, weil ich für mich genau gefühlt also, funktioniert das in den 3D nicht so gut. Ich kam damit nicht so zurecht.
Ich hatte das ziemlich nah raus, muss ich sagen. Also ich habe einmal die japanische Importversion und weil ich habe zu dem Zeitpunkt nicht daran geglaubt, dass er in den Westen kommt. Und dann halt nochmal aus dem deutschen PSN geladen. Und ich finde das großartig. Also das Prinzip ist Dynasty Warriors in noch kleineren Räumen. Aber das Kampfsystem ist so flott und du hast zwar nur zwei Angriffsknöpfe, aber die Kombo-Möglichkeiten und wie du wirklich die Angriffe miteinander verbinden kannst. Es ist so abgefahren. Ich finde das hat so einen Spielfluss wie kaum ein anderes Hack'n'Slay. Und deswegen habe ich da, ich weiß nicht, hunderte Stunden reingesteckt in die japanische Version, wo ich die Story nicht nachvollziehen konnte. Und ich bin jetzt wie gesagt fleißig dabei, das nochmal durchzuspielen, dann halt mit Englischen, mit also um die Story zu verstehen. Und ich finde das großartig. Also, wie gesagt, ich habe mir das jetzt aus Japan importiert, die PS4-Version von dem neuen. Und da habe ich hier schon die Videos gezeigt gehabt. Das sieht auf der Vita schon geil aus, das sieht auf der PS4 noch besser aus.
Ja, ich habe da ja auch in die Videos reingeguckt, also da ist so viel kranker Scheiß wieder drin. Das ist unterhaltsam, sich das anzugucken, aber ich kam jetzt, wie gesagt, vom Vita-Titel her nicht so ganz rein, tatsächlich.
Schade. Aber gut, es ist Geschmackssache. Ja gut, dann würde ich sagen, lass es uns für heute beenden. Mhm. Nächste Woche, ich bin am überlegen, ob wir nicht einen Themenvorschlag von Folge 300 in Angriff nehmen sollten, nämlich VR.
Das hatte nämlich Thomas können wir machen, hatten wir ja schon so ein bisschen im Hintergrund drüber geredet, das können wir gerne machen. Was auch so im Raum steht, da weiß ich aber noch nicht, wann ich dazu komme. Aber ich kann es gerne schon mal sagen, ich wie auch der Kai haben jetzt die Daredevil-Serie durchgeguckt und wir wollten vielleicht darüber mal ein bisschen quatschen.
Okay. Woran ich eigentlich gedacht hätte, dass wir so einen Marvel-Serien-Podcast machen, weil ich wollte da nicht unbedingt in Phase 2 reinpacken, sondern dass wir dann halt S.H.I.E.L.D. und Daredevil und sowas in Angriff nehmen.
Das können wir auch machen, dass wir sagen, wir reden über Marvel-Serien, aber ich habe halt S.H.I.E.L.D. nicht gesehen, da muss ich mich da halt sehr zurücknehmen.
Ja, du hast ja dann noch Zeit, weil ich muss beide Serien noch gucken. Mann. Ja, ich habe by the way doch noch was gespielt. Ich habe nämlich endlich angefangen, Resident Evil Revelations 2 zu spielen. Ich habe Episode 1 jetzt beendet. Darf ich dich mal ganz kurz fragen, wie du Episode 1 aufgenommen hattest damals? Weißt du das noch?
Von Episode 1 war ich enttäuscht.
Okay, weil ich glaube selbst nicht, dass ich sage. aber ich fand die eigentlich ziemlich gut.
Okay, also bei mir hat's erst, also Episode 2 fand ich richtig geil eigentlich im Vergleich zur ersten. Also bei der ersten dachte ich mir nur so, oh, ja, ich habe mir doch ein bisschen mehr versprochen. Die zweite hatte aber dann einige sehr geile Momente, dass ich dann etwas frohen Mutes Richtung der dritten Episode gegangen ist.
Ja, und da ging es abwärts, das wissen wir. Aber wie gesagt, ich bin doch positiv angedacht. Es sieht aus wie ein PS3-Spiel der ersten Generation, ja. Und die Story ist bescheuert. Terror muss nicht immer auf Terrorismus. Ich habe so dargelegen. So doof ist dieser Spruch. Das Gameplay und die Figuren sind geil. Ich weiß nicht, also wir diskutieren ja demnächst darüber. Und das scheint ja doch ein bisschen Diskussionspotenzial zu geben, wenn mir das tatsächlich mal ausnahmsweise mehr zusagt als dir.
Ja, das wäre auf jeden Fall mal interessant, weil ich eigentlich derjenige war, so von meinem Gefühl, von meinem Empfinden her, dass ich total heiß drauf war und jetzt so, und bei dir eher so, naja,
Muss nicht
unbedingt, aber ja, ich nehme es vielleicht mal mit, ne? Und jetzt sagst du so, oh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, ja.
Vielleicht bin ich auch mit einer zu hohen Erwartungshaltung rangegangen. Ach, ich weiß es auch nicht.
Ja, das diskutieren wir dann auch demnächst. Also, wer Bock hat, über VR zu reden, über Marvel-Serien oder Resident Evil Revelations 2, am besten einfach mal melden. Thomas hat für den einen Herren, der in die Kommentare geschrieben hat damals, wir sollen doch bitte Dying Light darüber podcasten. Er ist das fleißig am Spielen, da kommt demnächst auch irgendwas. Ich kann halt nur noch nicht sagen, wann, weil Thomas halt auch noch andere Sachen zockt. Und ja, also wir haben vor allem dank euch einen ausreichenden Themenpool, bis jetzt halt im Mai dann wieder die Spieleflut losgeht. Ach Gott, meine Börse, sie blutet. Ja, dann würde ich sagen, hört man sich nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.
Macht es gut, euer Andreas.